Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Letztes Mal haben wir über Neandertaler geredet, aber Neandertaler sind ja nicht unsere direkten Vorfahren. Wir haben einen Vorfahren gemeinsam, wir, also Homo sapiens und Neandertaler, die in aber auch Zentraleuropa waren, wenn wir noch weiter zurückgehen. Übrigens, iTunes deutsches Feed läuft, also Geschichte der Deutschen auf iTunes. Wenn ihr mir einen Riesengefallen tun wollt, bewertet die Show in iTunes. Das ist eines der besten Hilfen, die man einer neuen Show bereiten kann. Also danke. Ich habe ganz kurz Homo heidelbergensis in der letzten Folge erwähnt. Wie gesagt, die lebten in Afrika, Europa und Westasiens mindestens 600 Jahre her, vielleicht sogar 1,3 Millionen Jahre her. Der Gehirn der Heidelbergensis ist durchschnittlich fast so groß wie das vom modernen Homo sapiens. Und Heidelbergensis ist auch wahrscheinlich ein direkter Vorfahren von Homo sapiens in Afrika und Neandertaler in Europa und vielleicht auch Denisovaner in Zentralasien. Und Heidelbergensis, also der Typus Mauer 1, wurde erstmal in der Nähe von Heidelberg entdeckt in 1907 und wurde von Otto Schüttensack erstmals beschrieben. Homo heidelbergensis lebten vor 300.000 Jahren in Zentraleuropa, aber bevor wir auf die zurückkommen, die Entdeckung des Typus ist ja auch deutsche Geschichte und ich will euch über den Mann erzählen, der den Typus in 1908 beschrieben hat, also Otto Karl Friedrich Schüttensack. Er lebte von 1850 bis 1912 und sein Vater hat in einem Gymnasium unterrichtet und war in Sprachwissenschaft und Geschichte interessiert. Otto Schüttensack heiratete im Jahre 1878 und hatte dann auch zwei Söhne. Im Jahre 1867 verließ Otto Schüttensack als Sekundaner das Gymnasium und begann ein Jahr später eine Lehre als Drogist in Hamburg. Diese praktische Ausbildung brachte ihm die Grundkenntnisse für seinen späteren Erfolg als Unternehmer in seiner chemischen Fabrik in Ludwigshafen. Und zwar gründete er eine Firma mit Namen Hoffmann und Schüttensack, OHG, im Herbst 1877. Der Hauptsitz war in Mannheim und hatte ein Werk in Ludwigshafen. Und das Unternehmen beschäftigte ungefähr 200 Arbeiter in der Produktion. Die Firma lieferte unter anderem große Mengen Ether, auch Chloralhydrat, Chloroform und Gallussäuren. Das sind gefährliche Chemikalien teilweise. Und vor allem damals gab es halt keine Vorkehrungen zum Schutz vor Chemikalien und es gab auch keine gesetzlichen Verordnungen und man wusste einfach nicht, wie gefährlich diese Chemikalien waren und wie toxisch sie sein könnten. Und leider litt auch die Gesundheit von Schüttensack auch nach ein paar Jahren. Und er litt zunehmend an Atemwegsaffektionen, dann kam chronifizierende Bronchitis hinzu und am Schluss wurde er auch gezwungen, sein Industrieunternehmen zu verkaufen. Also finanziell war er abgesichert und er widmete sich dann fortan seinen Hauptinteressen in der Wissenschaft. 1883 zog Otto Schüttensack mit seiner Familie nach Freiburg und er begann dann, jetzt Mitte 30, ein Studium der Mineralogie, Geologie, Anthropologie und Paläontologie und ergänzender Wissenschaften. 1885 wurde Otto Schüttensack an der Universität Freiburg zum Doktor der Philosophie promoviert und im nächsten Jahr wurde er dann auch Leiter des Museums an der Universität Freiburg. So, und das bringt uns dann nach Heidelberg. Schüttensack zog 1888 nach Heidelberg und beschäftigte sich zunehmend mit der Genese höheren Lebens, die Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens, also die Frage, woher der Mensch wohl komme, damit beschäftigte er sich. 1904 wurde Schoettensack an der Naturwissenschaftlichen Mathematischen Fakultät der Universität Heidelberg für Urgeschichte des Menschen mit einer Arbeit über die Säugetierfauna des Neolithikums habilitiert. Diese Arbeit war im Wesentlichen eine wissenschaftliche Aufarbeitung seiner Erforschungen der Sedimente und Fossilien der umliegenden fossilienführenden Sandgruben. Und das bringt uns jetzt zu der Sandgrube, wo die Mauer 1 entdeckt wurde. Und zwar, wie gesagt, im Herbst 1907. Am 21. Oktober wurde in der Sandgrube Grafenrhein bei Mauer vom Arbeiter Daniel Hartmann ein fossiler Unterkiefer geborgen. Wir kennen ihn jetzt sogar als der Unterkiefer von Mauer. Und am nächsten Tag wurde Schoettensack unterrichtet. Die fast 20 Jahre währende planmäßige Überwachung der Fossilien führenden Sandgrube hatte sich jetzt endlich ausgezahlt und Schoettensack konnte nach allerdings intensiven Forschungsarbeiten und er nannte die Spezies von dem neuen entdeckten Fossil nach seiner Wahlheimat, also Homo heidelbergensis. In seinem wissenschaftlichen Hauptwerk, der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg, ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen, fasste er ein Jahr später seine Erkenntnisse und Theorien zusammen. Das Werk, mit dem Schoettensack weltweit bekannt wurde, gilt noch heute als vorbildliche Fundbeschreibung. Schoettensack ließ die Fundstelle von einem Geometer auf dem Zentimeter genau vermessen. Also ist bis heute noch vorbildlich. Schoettensack selber, seine Gesundheit wurde immer schlechter und er zog dann auch nach Italien, nach Ospedaletti, wo er dann auch mit dem Alter von 62 Jahren starb, am 23. Dezember 1912. Also wie gesagt, die Entdeckung von Homo heidelbergensis sowie auch Homo heidelbergensis selbst sind natürlich deutsche Geschichte. Aber jetzt zurück auf Homo heidelbergensis selbst. Wie hat denn jetzt die Welt von Homo heidelbergensis ausgesehen? Und in meinem Zeitartikel im Jahre 2007 hat man auch versucht, so ein bisschen die Umgebung von diesem Urmenschen zu beschreiben. Die sagte Folgendes, und zwar: Zwischen Fichten, Birken und Eichen tummelten sich Flughörnchen, Reh, Hirsch, Elch und Wildschwein, durch den Boden krochen Maulwurf und Spitzmaus und in den Lauf des Urneckars bauten Biber ihre Dämme. Über die offenen Landschaften flitzten Feldhasen, galoppierten Pferde, theoretisch bot die Natur auch Steaks von Waldelefant, Wollnashorn und Flusspferd. Ob der Heidelberger sich an solche Beute wagte, muss man bezweifeln. Bestimmt nahm er Reis aus vor Bär, Wolf, Leopard, Säbelzahntiger und Hyäne. Also wie gesagt, das war jetzt aus dem Zeitartikel vom Jahre 2007. Homo heidelbergensis hatte mit vielen Tieren zu tun, die wir heute nicht mehr so oft kennen, wenn überhaupt. Also Säbelzahntiger sind ganz weg, aber also Hyänen und Flusspferde habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, vor allem in Zentraleuropa. Und Homo heidelbergensis selbst könnte von Homo ergaster stammen in Afrika. Und die männlichen Heidelbergensis waren ungefähr 1,75 Meter und wogen vielleicht also durchschnittlich 62 Kilogramm. Und die weiblichen Homo heidelbergensis waren vielleicht 1,57 Meter und wogen durchschnittlich 51 Kilogramm. Und das ist übrigens vielleicht ein bisschen größer als Neandertaler. In Südafrika hat man Überreste gefunden von Individuen, die über 2,13 Meter waren. Funde in Spanien weisen darauf hin, dass Heidelbergensis vielleicht die ersten vom Homo-Genus waren, die ihre Tote beerdigt haben. Die hatten auch eine Form, die haben auch miteinander kommuniziert, also es waren soziale Wesen, aber vielleicht noch nicht wirklich Sprache, so wie wir sie heute kennen. Aber irgendwelche Kommunikationsformen muss es gegeben haben. Außer ganz einfache Steinartefakte wurde keine Werkzeugen oder sonst gefunden, aber eben Steinartefakte wurden gefunden und auch Holz. Und obwohl es keine Kunst von ihnen gibt, ist, Aber es wurde rote Ocker gefunden. Etwas, was oft zur Farbe gehört. Aber wie gesagt, es wurde keine Kunst oder sowas gefunden von Homo heidelbergensis. Analyse von den Zähnen sagt auch aus, dass sie Rechtshänder waren, also genau wie heute, die sind die meisten Rechtshänder. Aber Steinspeerspitzen wurden gefunden und das ist auch interessant, weil es könnte bedeuten, dass Neandertaler und Homo sapiens es nicht, Speerspitzen nicht unbedingt selber erfunden haben, sondern eher, dass sie das Wissen irgendwie, dass sie das Wissen also geerbt haben, dass Menschen also schon seit ihrem Anfang irgendwie Werkzeuge oder Waffen und so schon gemacht haben. Also wir haben das nicht erfunden, sondern von Homo heidelbergensis geerbt. Also das sagt dieser Fund aus. Und es ist auch in dieser Zeitschnitt, also wir haben gesagt, 300.000 Jahre her, so alt sind die Funde von Homo heidelbergensis in Zentraleuropa. Und es ist auch ungefähr dieser Zeitpunkt, wo Neandertaler von Homo heidelbergensis in Europa, wo sie sich getrennt haben. Und Homo sapiens in Afrika war ein bisschen neuer, also eher erst 200.000 bis 100.000 Jahre her. Und Neandertaler sehen auch vielleicht ein bisschen ähnlicher an Heidelbergensis aus als Homo sapiens, also als wir. Neandertaler sind ein bisschen kürzer und eher robust mit großen Muskeln und große Braue und ganz kleinen Kinn, also Kinn, der eher zurückgeht. Aber Homo sapiens und so und Heidelbergensis war eher in die Richtung, also Homo sapiens, wir schauen ein bisschen anders aus, größer und dünner und haben einen flachen Gesicht mit einem größeren Kinn. Aber wir haben ja am Anfang gesagt, Homo heidelbergensis stammt ja nicht bloß aus Europa, sondern eher aus Afrika, Europa, auch Asien. Und nach der Entdeckung von Homo heidelbergensis in Mauer wurden auch andere Überreste gefunden, und zwar in Steinheim an der Mur, also auch in Deutschland, und dann auch in Arago in Frankreich, in Petralonien in Griechenland, Campiate del Diavolo in Italien, auch in China, auch so weit weg wie China, und auch die Galiläa-Schädel in Israel. Das war das erste Hominid-Fossil in Westasiens. Dann etwas berühmt ist der Boxgrove Man in 1994 in England, ganz in der Nähe vom englischen Kanal. Und dort haben sie hunderte von Handäxte gefunden. Und die waren zwischen 478.000 Jahre alt und 524.000 Jahre alt. Und zu der Zeit, also da sie in der Nähe vom Kanal gefunden waren, muss man ja sagen, dass zu der Zeit waren Frankreich und England bei Land verbunden. Und dann in Spanien 1992 ein spanischer Forschungsteam die Überreste von 32 Individuen gefunden, zusammen mit einer ausgestorbenen Bärrasse und andere Fleischfresser und auch wieder diese Handaxt. Aber die Handaxt in diesem Fall ist ganz interessant, weil sie es wird vermutet, dass sie für ein Bestattungsritual für die Toten sind. Das heißt, und wenn das stimmt, wäre es das erste Hinweis auf überhaupt Bestattung der Toten von Hominids oder überhaupt. Dann Suffolk in England. 2005 wurden Feuersteinwerkzeuge und Zähne von einem Tier gefunden, das sehr wichtig zur Datierung ist. Also das ist auch interessant. Und die können sich von der Datierung ziemlich sicher sein, weil dieses Tier bloß dann lebte. Und in England, und das macht es interessant, weil diese Überreste sagen aus, dass sie vor 700.000 Jahren in England waren. Und teilweise auch eine Mischung zwischen Homo antecessor und heidelbergensis. Und dann endlich in Schöningen, Deutschland. Schöningen Speere sind 8 Holzwurfspeere von der Altsteinzeit. Und die wurden zwischen 1994 und 98 in einem Braunkohlenabbau in Schöningen, Deutschland gefunden. Mit ungefähr 16.000 Tierknochen, und die sind auch mehr als 300.000 Jahre alt. Und das sind die ältesten komplett erhaltenen Jagdwaffen in der Welt. Und sind auch die ersten so Beweisstücke, dass Homo heidelbergensis auch zuerst gejagt hat mit Speere, also mit Werkzeug, mit Waffen. Und diese Funde haben einfach so ein bisschen das Bild von der kulturellen und sozialen Entwicklung von frühen Menschen ein bisschen deutlicher gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, lassen wir mal Hominine hinter uns und sehen wir uns jetzt wirklich moderne Menschen an, von jetzt an. Also nächstes Mal bei Geschichte der Deutschen, früher moderner Mann in Zentraleuropa. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.